Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch den zweiten Petrusbrief. Schlagt gerne die Heilige Schrift mit mir auf zu 2. Petrus, Kapitel 3. 2. Petrus, Kapitel 3. Wir lesen miteinander die Verse 15 bis 16 in 2. Petrus, Kapitel 3. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Amen. Lasst uns den Herrn suchen im Gebet. Unser Herr und Gott, in Ehrfurcht erscheinen wir vor dir. Und wir flehen, schenk uns Gnade, dass wir deine Schriften nicht verdrehen zu unserem Verderben. Herr, in uns selbst sind wir Unwissende und Ungefestigte, wenn du uns nicht deine Weisheit schenkst. Herr, dass wir dein Wort recht verstehen und beherzigen und der Heilige Geist es recht anwendet auf unsere Herzen. Es ist deine Gnade. Herr, und dazu schenk uns jetzt dein Erbarmen und segne uns durch dein Wort, damit deine Gemeinde gesegnet ist und du alle Ehre und allen Dank hast. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Apostel Petrus schreibt diesen letzten Brief, bevor er stirbt, an die Christen, an die Gemeinden. Und wir haben nun über Monate hinweg gehört, dass dieser Brief ein Mahnmal ist, ein Denkmal. Dieser Brief ruft den Christen zu: Bedenkt es, habt es vor Augen, der Herr wird kommen mit Macht zum Gericht über alle Gottlosen. Darum müssen wir jetzt alle zur Buße kommen und gerettet werden aus aller Ungerechtigkeit und aller Sünde und müssen jetzt dank seiner Gnade ein Leben in Heiligkeit und Reinheit und Gerechtigkeit führen, bis er erscheint. Und dazu schenkt uns der Herr alles, all seine Gnade, all seine Kraft, seiner göttlichen Natur, damit wir ein fleißiges, heiliges Leben führen zu seiner Ehre. Er muss so rufen, diesen Weckruf aussprechen an die Gemeinden, weil da waren viele Irrlehrer, die den Menschen einreden. Es gibt auch ein Christentum ohne den Gedanken an ein kommendes Gericht und ohne den Kampf gegen die Sünde. Ein Leben, das einfach unbekümmert so in all den Begierden geführt werden kann. Aber nein, Petrus lehrt uns, wir Christen, wir erwarten eine Zukunft, wo alle Gottlosigkeit und alle Ungerechtigkeit ausradiert sein wird. Und dementsprechend wollen wir schon jetzt passend leben für diese kommende Welt. Wir wollen Bürger sein dieses neuen, ewigen Zeitalters. Und darum sagte Petrus in Verse 13 und 14: Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Hast du über diese Worte nachgedacht? Hast du sie bewegt, dass eben die rechte Endzeitlehre bedeutet, ein rechtes Ende zu machen mit der Zeit in der Sünde in deinem Leben? Wirklich Buße zu tun, wirklich passend zu leben zu dieser neuen Welt, in der Gerechtigkeit herrscht. Die Irrlehrer und die Spötter, die sagten: Ja, der Herr, der kommt eh nicht zum Gericht. Wir haben ihn alle falsch verstanden. Wir erwarten ihn nicht. Und so bereiten wir uns auch nicht vor auf irgendetwas. Diese Tatsache, dass der Herr nun länger braucht, bis er erscheint, dass er diese Zeit gibt, ja, die nutzen wir als Freifahrtschein zu sündigen. So verdrehen sie Gottes Langmut und seine Geduld und glauben, sie können leben, wie sie wollen. Aber wie sollten wir nochmal Gottes Geduld, Gottes Langmut werten? Wie sollen wir die Tatsache entbehrten, dass er nun schon seit längerer Zeit noch nicht erschienen ist zum Gericht. Petrus erinnert uns noch einmal daran in unserem Predigttext, Vers 15. Und seht in der Langmut, also in der Geduld des Herrn, seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung. Also so beurteilt es, dass der Herr noch nicht erschienen ist. Er kennt es als Langmut und in dieser Langmut, in dieser Geduld des Herrn erkennt, seht die Rettung. Denn warum ist der Herr noch nicht erschienen zum Gericht? Zu unserer Rettung. Er ist geduldig mit uns, dass wir zur Buße kommen. Erinnere dich, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche in Klammern von euch verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Dies ist die Zeit der Rettung, die Zeit der Buße, die Zeit der Umkehr, die große Gnadenzeit, die Zeit der Weltmission, die Zeit der Ernte, wo der Herr rettet, die Zeit des Heils. Also denken wir nicht, der Herr versäumt sein Kommen, sondern er nutzt diese Zeit zur Rettung. Welch eine Gnade! Hätte er nicht 2000 Jahre gewartet, dann wäre keiner von uns erlöst gewesen. Und so sehen wir in der Langmut unseres Herrn die Rettung. In der Langmut des Herrn sehen die Irrlehrer die Gelegenheit zur Sünde, weil sie nicht bestraft werden. Wir aber sehen in der Langmut des Herrn die Erlösung, die Rettung. Und so wollen wir uns bekehren von aller Gottlosigkeit und heilig den Herrn leben. Und wir verstehen diese Warnung von Petrus, eine Warnung vor aller Gottlosigkeit und Unbußfertigkeit. Nein, wir wollen diese Zeit nicht verschwenden, die langmütige Zeit des Herrn, sondern sie als unsere Rettung ansehen, als die Zeit, wo wir Buße tun können und Erlösung finden können in dem Herrn. Das ist diese letzte Botschaft von Petrus. Das ist dieser Ruf, verschwendet diese Zeit nicht, sondern tut nun Buße, denn das Gericht kommt sicher. Darum lebt heilig und gottesfürchtig und hört nicht auf die Irrlehrer. Nun, das, was der Apostel Petrus hier schreibt in seinem Brief, ist keine Sonderlehre von ihm. Die Gemeinden, an die Petrus hier schreibt, und wir wissen durch den ersten Brief, er hat Gemeinden in Asien und Galatien angeschrieben, also und andere Gebiete, also im Grunde die heutige Türkei. Und zum Großteil wurden diese Gemeinden gegründet durch das Wirken des Apostels Paulus. Und viele haben sich darum auf Paulus berufen. Und Petrus war es darum wichtig, noch einmal auf etwas zu verweisen am Ende seines Briefes, nämlich, dass nicht er nur diese Dinge so sieht, sondern auch Paulus, der diese Gemeinden dort gegründet hat, auf den viele so verweisen. Vers 15. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. So achtet darauf, wie Petrus hier über den Apostel Paulus spricht. Zunächst einmal ist einfach schön zu sehen, dass er ihn wie nennt? Paulus, unseren geliebten Bruder. Denn Jahre zuvor, da hatte Paulus den Petrus vor anderen für ein grobes Fehlverhalten zurechtweisen müssen. Das lesen wir in Galater Kapitel 2. Und sicherlich war Petrus diesbezüglich sehr beschämt. Aber schaut mal, er ist immer noch voller Respekt, voller Wertschätzung und Anerkennung, ja voller brüderlicher Liebe in Bezug auf Paulus. Und wie wunderbar ist das zu sehen, dass die Apostel so voneinander dachten und so übereinander sprachen, einander so viel Hochachtung gaben. Wunderbar, diese Bruderliebe zu sehen, selbst wenn man zurechtgewiesen wurde. Und auch das können wir uns zu Herzen nehmen, dass wir unsere Brüder lieben. Auch wenn sie uns zurechtweisen, weil wir lernen wollen, weil wir umkehren wollen. Aber nun schaut, was er noch zu sagen hat über Paulus. Wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Also Paulus, auch er hat Briefe an die Gemeinden geschrieben, also nach der Region jetzt zu urteilen. Zum Beispiel Epheserbrief, Galaterbrief, Kolosserbrief. Das waren alles Gemeinden, die dort in der Region waren. Und wie und was hat er geschrieben? Nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Also Paulus hat nicht seine eigenen Gedanken aufgeschrieben, das, was er sich einfach selber ausdenkt, sondern nach der ihm gegebenen Weisheit. Das heißt, Gott hat ihn ausgestattet mit himmlischer, göttlicher Erkenntnis, mit Weisheit von Gott. Gott hat ihn gelehrt, was er aufschreiben soll an die Gemeinden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Briefe des Apostels Paulus inspiriert vom Heiligen Geist sind. Und das macht Petrus noch sehr, sehr deutlich dann in Vers 16. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, in diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen. Jetzt kommt's. Wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Siehst du, was Petrus hier tut? Also er spricht hier von allen Briefen, die Paulus geschrieben hat, die hier verdreht werden. Und er sagt, wie auch die übrigen Schriften. Was macht Petrus dadurch? Er zählt damit alle Briefe des Apostels Paulus zu den Schriften. Er sagt, seine Schriften werden verdreht, wie auch die übrigen Schriften. Und was meint Petrus mit Schriften? Das, was das Neue Testament immer mit Schriften meint, wenn Jesus über die Schriften spricht, unser Herr, die anderen Apostel, oder wie Petrus es selber tat im Kapitel 1, als er über die Schrift sprach. Die Schrift ist das Alte Testament erst einmal für die Apostel. Das heißt, die Heilige Schrift und alle anderen Schriften im Neuen Testament, die inspiriert sind und zu Gottes Wort gehören. Petrus greift hier keinen bestimmten Brief von Paulus auf, sondern er spricht hier von allen Briefen und erzählt sie zu den Schriften, zum heiligen Wort Gottes. Ist uns das klar, dass das für die ersten Christen bewusst war, dass das heilige Schrift ist, dass es Gottes Weisheit ist, dass es von Gott ausgehaucht ist, dass der Stellvertreter Jesu Christi, der Apostel Paulus, eben nicht eigene Worte spricht, sondern spricht, was der Herr Jesus selbst sagt. Dass wenn wir Paulus hören, dass wir den Herrn Jesus hören. Liest du so die Heilige Schrift? Verstehst du das? Wenn also Paulus spricht mit einer von Gott gegebenen Weisheit, dann bedeutet es ist Gottes Wort. Denn wie geschrieben steht in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und so bekräftigt die Position von Paulus in seinen Briefen die Position von Petrus, die er darlegt in seinem Brief. Er hat ja verwiesen in den Kapiteln zuvor, dass er nur dasselbe lehrt, was auch alle Apostel gelehrt haben. Und er gibt noch Beispiele aus der Heiligen Schrift, warum das Gericht sicher kommen wird. Er sagt, was ich euch sage, ist sicher, es ist vom Alten Testament belegt. Und nun sagt er noch, und auch Paulus. Er sagt dasselbe wie ich. Er räumt hier aber noch etwas ein über die Briefe von dem Apostel Paulus und sagt in Vers 16, in diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ja, Paulus, der Apostel, er behandelt in seinen Briefen tiefe, göttliche Weisheit und manches davon ist schwer zu verstehen. Paulus selbst, wenn er schreibt, bricht sozusagen regelmäßig irgendwie in Staunen aus und in Anbetung. Und dann lesen wir zum Beispiel in Römer 11, Vers 33, welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Ja, Paulus spricht von herrlichen, gewaltigen, gewichtigen, göttlichen Wahrheiten und die sind zum Teil sehr schwer zu verstehen. Es liegt nicht an Paulus' Schreibstil oder irgendetwas, sondern die Dinge, die er behandelt, sind göttliche, tiefsinnige Wahrheiten, die schwer zu verstehen sind. Nun, und das ist ein gewisser Trost für uns, dass das der Apostel Petrus sagt, inspiriert vom Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist hier durch Petrus spricht, dass einige der Dinge, von denen Paulus schreibt, schwer zu verstehen sind. Solch gewaltige Offenbarung. Das tröstet uns und ja, vielleicht, wenn wir manchmal die Heilige Schrift lesen und es uns schwerfällt, das zu durchdringen und zu verstehen. Aber die Tatsache, dass Paulus von so gewichtigen und herrlichen Dingen schreibt, die schwer zu verstehen sind, entschuldigt nicht, die Heilige Schrift zu verdrehen. Ihren offenkundigen Sinn zu verdrehen. Und so sagt Petrus, Vers 16, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. Was? Die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Petrus redet hier wieder von diesen Irrlehrern, von diesen falschen Christen. Es sind Menschen, die sich als Lehrer aufspielen, die aber in Wahrheit keine Ahnung haben. Sie sind Unwissende. Sie wissen nicht, was sie dort reden. Sie haben keine Ahnung von dem, was die Heilige Schrift wirklich lehrt. Und sie sind nie gefestigt gewesen in der guten Lehre, überliefert von den Aposteln. Nein, sie sind unstet und schwankend in all ihrem Tun und Reden. Sie sind umhergeworfen von jedem Wind der Lehre. Sie sind Unwissende und Ungefestigte. Sie sind es, die immer lernen, aber doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie Paulus an einer anderen Stelle sagt. Und sie verdrehen, ja, sie verzerren die Wahrheit. Sie tun den Schriften von Paulus Gewalt an und den übrigen der Heiligen Schrift. Das Wort verdrehen hier im Griechischen ist interessant. Es ist ein Ausdruck, was man eigentlich benutzt, wenn man zum Beispiel sagen will, dass ein Mensch durch ein Folterwerkzeug sozusagen gequält wird, wie die Gliedmaßen gewunden werden und verdreht werden und ausgerenkt werden. Ein Mensch, der gefoltert wird. Und so behandeln sie das Wort Gottes. Mit Biegen und Drehen soll das Wort das sagen, was ihnen selbst passt. Und ihr Lieben, das sehen wir überall auf der Welt. Überall. Es wird nicht gefragt, was sagt denn die Heilige Schrift? Das will auch ich sagen. Sondern es wird gesagt, was sage ich? Das hat gefälligst die Heilige Schrift auch zu sagen. Und dann mit Biegen und Brechen soll das dabei rauskommen, was ich selber will. Anstatt dass die Heilige Schrift mein Leben bestimmt, bestimme ich die Heilige Schrift und ich drehe sie, wie ich will, bis dabei rauskommt, was ich haben möchte. Und so, lehrt uns Petrus, haben sie die Propheten behandelt, das ganze Alte Testament. Sie sagen einfach, es bleibt so, wie es von Anfang an der Schöpfung war. Es wird kein Gericht kommen. Und ja, dazu müssen sie alles verdrehen, was man im Alten Testament findet. Es irgendwie anders auslegen. Und wie kann man Paulus lesen und dabei diese Position vertreten, dass man in Sünde leben kann und keine Furcht haben muss vor dem kommenden Gericht Gottes? Ja, man liest im Epheserbrief, im Kolosserbrief, im Galaterbrief und so weiter. Wir sind neue Menschen, wir sind die neue Schöpfung, wir leben jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade und all diese Dinge. Ja, und sicher, und diese Menschen verdrehen das, damit sie sich selbst entschuldigen können, dass sie in Sünde leben und nicht fürchten müssen, dass Gott sie richten wird. Das falsche Christentum, ein verdrehtes, ein verkehrtes Geschlecht. Wir könnten so viele Stellen von Paulus lesen in all seinen Briefen, wo er so klipp und klar sagt, wie wir zu leben haben in dieser letzten Zeit. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Abvers 1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Das ist genau übereinstimmt mit allem, was Petrus hier geschrieben hat in seinem zweiten Brief. Das ist das Zeugnis der Apostel. Denkt an Paulus, als er vor den Athenern auf dem Areopag steht und dann sagt er, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Das apostolische Zeugnis seit jeher. Gottes Langmut bedeutet eben kein Freifahrschein zum Sündigen, sondern Zeit, Gnadenzeit zu Buße, zu Umkehr, dass sie verdrehen es. Diese Menschen wollen nicht sehen, was die Heilige Schrift lehrt. Sie wollen das Zeugnis der Apostel nicht annehmen. Wir aber, wir wollen keine Unwissenden und Ungefestigten sein, die die Heilige Schrift so verdreht. Es ist eine eindringliche Warnung, diesem falschen Christentum, das auch heute gang und gäbe ist, überall nicht zu folgen. Eben die Bibel nicht abzulehnen, sondern sie anzunehmen und sich zu unterwerfen und zu folgen. Denn was ist das Ende all jener, die es wagen, Gottes Wort so zu behandeln und die Schriften zu verdrehen? Was tun sie da? Was sagt Petrus? Sie verdrehen die Briefe von Paulus, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Das ist also das Ende all jener, die wagen, Gottes Wort anzutasten, das zu verdrehen. Johannes Calvin kommentiert, Gott lässt diejenigen in der Schrift ein klares Licht finden, die gern dem Heiligen Geist als Führer auf dem Lebensweg folgen. Also alle, die sagen, ich will tun, was der Heilige Geist mich lehrt. Ich will ihm folgen. Ich bin gefügsam, gefügig. Ich will gehorchen. Viele sind indessen so blind, dass sie sich am hellen Tag daran stoßen. Andere sind stolz und streifen bald da, bald dort auf unwegsame Pfade ab. Und mitten im höchsten Fluge stürzen sie in den jähen Abgrund. Also mit Anlauf quasi springen sie den Abgrund herab, wenn sie so Gottes Wort verdrehen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, wo wir umkehren sollten. Wie Paulus bezeugt in 2. Korinther 6, Vers 1, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Zeit der Langmut Gottes. Jetzt dürfen wir diese Zeit nicht verschwenden, sondern müssen umkehren und Buße tun und heilig leben vor seinem Angesicht. Und so sagt Petrus in 2. Petrus 3, Vers 15 in unserem Predigtext, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung. Siehst du in dieser Zeit der Gnade die Rettung? Lasst uns diese Weisheit Gottes annehmen und lasst uns diese Langmut Gottes nicht verschwenden. Paulus sagt es so klipp und klar in Römer 2. Er sagt dasselbe wie Petrus in Römer Kapitel 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zu Buße leitet? So willst du so mit Gottes Langmut und Geduld umgehen? Die Zeit, die er dir gibt, sollte dich zur Buße leiten. Nein, aber nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Also lasst uns nicht so umgehen mit Gottes Langmut, sondern lasst uns darin unsere Rettung sehen. Und lass uns nicht unbußfertig sein und das Gericht anhäufen, den Zorn auf unser eigenes Haupt. Lass uns die Heilige Schrift nicht verdrehen. Lass uns nicht unwissend und ungefestigt sein, sondern lasst uns flehen, dass der Herr uns Erkenntnis schenkt und Weisheit durch seine Heilige Schrift. Und dass wir gefestigt sind, auch in diesen Tagen fest sind und fest bleiben. Der Apostel Paulus fasst es so gut zusammen, wieder eine Parallelstelle in Titus Kapitel 2, da heißt es ab Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Was tut diese Gnade Gottes? Sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, jetzt hör mal, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Eine perfekte Zusammenfassung von dem, was Petrus gelehrt hat in seinem zweiten Brief. Gottes Gnade ist erschienen. Sie bewirkt in uns, dass wir nun nicht mehr gottlos leben, dass wir nun heilig für ihn leben. Alles durch Kraft der Gnade, indem wir die Wiederkunft unseres Herrn, unseres Retters und Gottes, Jesus Christus, erwarten. Das ist das biblische Christentum. Das ist die Lehre der Apostel. Und nichts anderes, ihr Lieben. Die Frage ist, gehören wir zu diesem wahren Christentum? Gehörst du dazu? Dass du diese Zeit der Langmut Gottes nicht verschwendest, sondern darin deine Rettung hast und durch seine Gnade lebst für ihn und ihn erwartest zum Gericht aus dem Himmel. So lasst uns selbst prüfen. Denn dieser Brief spricht, er ruft in unser aller Leben hinein. Auch jetzt, in diesen letzten Tagen, leben wir in Sünde. Oder leben wir so, dass wir den Herrn Jesus Christus erwarten, in Bußfertigkeit, in wahrer Reue und Umkehr, in Heiligung und Reinheit. Nun, wir wollen uns auch heute Morgen wieder erniedrigen, denn aus eigener Kraft vermögen wir das nicht. Der Herr muss uns in seiner Langmut weiter Gnade schenken, dass wir niemals seine heiligen Schriften verdrehen, sondern annehmen, was er spricht durch seine Apostel, seine Propheten. Doch jetzt, wenn wir das Herrenmahl feiern, lasst uns den Herrn herzlich um Vergebung bitten und flehen, dass wir die Rettung haben in ihm. Lasst uns flehen, dass wir seine Schriften nicht verdrehen, sondern verstehen und gehorchen und dass er uns neue Kraft schenken möge, alles zu tun, was er gebietet. Lasst uns den Herrn preisen für seine Langmut, dass er noch nicht gekommen ist im Gericht, sondern dass er uns noch Zeit zur Buße gibt und lasst uns wahre Buße tun. Lasst uns an den Herrn Jesus Christus denken, was es ihn gekostet hat dafür, dass wir das kommende Gericht nicht fürchten müssen, sondern darin unsere Rettung sehen, wenn er kommt. Lasst uns den Herrn Jesus anbeten für seine Schmerzen, für sein Opfer, für seinen Tod am Kreuz und flehen, dass wir Liebe zu ihm haben, so wie er uns geliebt hat, dass wir für ihn leben in dieser letzten Zeit, gemäß dem Zeugnis der Apostel, dem Zeugnis der übrigen Schriften, zur Ehre des Herrn. Gepriesen sei unser wunderbarer Retter, dem alle Anbetung gebührt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.